Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht in dem Buch Papst Franziskus, Mein Leben, Mein Weg, um die schwierige Situation der Zeit der Diktatur und wie sich Kardinal Bergoglio damals verhalten hatte. Er wird gebeten, einen ganz besonderen Fall zu schildern. Und er sagt, ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer Frau, die Esther Balestrino de Carriaga zu mir brachte, von der ich früher schon als jener Frau gesprochen habe, die meine Chefin im Laboratorium war. Sie hat mir so viel der Politik beigebracht. Später wurde sie, wie bereits erwähnt, entführt und ermordet. Sie ist heute in der Kirche Santa Cruz in Buenos Aires beerdigt. Die Frau stammte aus Avellaneda in Groß-Buenos Aires. Sie hatte zwei Söhne, die seit 2 oder 3 Jahren verheiratet waren. Beide waren als in der kommunistischen Partei aktive Arbeitervertreter entführt worden. Die Frau war Witwe und die beiden Jungen waren das Einzige, was sie im Leben hatte. Wie hat diese Frau geweint? Dieses Bild werde ich niemals vergessen. Ich habe einige Nachforschungen angestellt, die zu nichts führten, und oft werfe ich mir vor, nicht genug getan zu haben. Er wird dann gebeten, einen Fall zu berichten, der zu einem guten Ende gelangt ist. Ich denke an den Fall eines jungen Katecheten, der entführt worden war und wo ich um Hilfe gebeten wurde. Auch in diesem Fall habe ich mich innerhalb meiner wenigen Möglichkeiten bewegt. Ich hatte ein zu geringes Gewicht. Ich weiß nicht, inwieweit meine Nachforschungen einen Einfluss hatten, aber es ist wahr, dass der junge Mann, Gott sei Dank, innerhalb kurzer Zeit befreit wurde. Wie war seine Familie glücklich? Deshalb sage ich es noch einmal. Wie sollte man nach Situationen wie dieser die Reaktionen von so vielen Müttern nicht verstehen, die einen furchtbaren Kreuzweg durchmachen mussten, aber die im Unterschied zu diesem Fall ihre Söhne nicht mehr lebendig wiedergesehen haben? Und dann die Frage, die sehr wichtig ist, in den Medien diskutiert wurde nach der Wahl von ihm zum Papst. Was war ihre Rolle im Zusammenhang mit der Entführung der beiden Jesuitenpatres Jorio und Jalic? Auf dass ich die Namen nicht mehr richtig ausspreche. Manchmal sind sie italienisch, dann wird er spanisch. Um zu antworten, muss ich erzählen, dass sie Pläne für eine religiöse Gemeinschaft hatten und sie übergaben den Bischöfen Pironio, Sasape und Serra einen ersten Entwurf der Regeln. Ich habe noch eine Kopie. Der damalige Generalobere der Jesuiten, Pedro Arupe, sagte, dass sie sich zwischen der Gemeinschaft, in der sie lebten, und der Gesellschaft Jesu, also den Jesuiten, entscheiden müssten. Er ordnete an, dass sie die Gemeinschaft wechseln sollten. Da sie in ihrem Projekt festhielten und die Gruppe sich auflöste, baten sie darum, die Gesellschaft Jesu zu verlassen. Das war ein langer interner Prozess, der etwas über 1 Jahr dauerte. Es war nicht meine Entscheidung, sie zu entlassen. Als die Entlassung von Jorio angenommen wurde, für Jalic war das nicht möglich, weil er bereits die feierlichen Professgelübde abgelegt hatte und nur der Papst den Antrag selbst stattgeben konnte, war es März 76, genau der 19. März, was hieß, dass nur noch 5 Tage bis zum Sturz der Regierung von Isabel Perón fehlten. Angesichts der Gerüchte über den unmittelbar bevorstehenden Putsch sagte ich ihnen, sie sollten sehr vorsichtig sein. Ich erinnere mich, dass ich ihnen anbot, im Provinzialat der Gesellschaft Jesu zu wohnen, wenn dies für ihre Sicherheit vorteilhaft sei. Die Journalisten fragen, sie waren einfach deswegen in Gefahr, weil sie in den Elendsvierteln tätig waren. Genauso ist es. Sie lebten in der Rivadavia genannten Viertel vom Bajo Flores. Niemals habe ich geglaubt, dass sie in subversive Aktivitäten verstrickt waren, wie das ihre Entführer behaupteten, und sie waren es wirklich nicht. Aber wegen ihrer Beziehung zu einigen Priestern in den Elendsvierteln waren sie in der Paranoia der Hexenjagd zu sehr ausgesetzt. Da sie in dem Elendsviertel blieben, wurden Jorio und Jalic während einer Razzia entführt. Padre Duron entkam, weil er während der Operation gerade mit dem Fahrrad in dem Viertel unterwegs war. Und als er die ganze Unruhe sah, verließ er den Ort über die Calle Varela. Glücklicherweise kamen Jalic und Jorio später wieder frei. Erstens, weil sie ihnen nichts anlasten konnten und zweitens, weil wir uns für sie wie verrückt eingesetzt haben. Wie verrückt, das heißt ja dann, der Papst hätte zu wenig gemacht, als er noch Kardinal war. Noch in derselben Nacht, als ich von ihrer Entführung erfahren habe, wurde ich aktiv. Wenn ich gesagt habe, dass ich zweimal bei General Videla und zweimal bei Massera war, dann wegen der Entführung der beiden. Die Anschuldigung besagt, Iorio und Jalic seien der Ansicht gewesen, dass sie sie auch als subversiv oder so ähnlich bezeichnet hätten und dass sie, also der Kardinal, wegen ihrer progressiven Einstellung eine Art Verfolgung gegen sie ins Werk gesetzt hätten. Die Antwort ist jetzt interessant. Ich möchte denen nicht nachgeben, die mich auf etwas festnageln wollen. Ich habe soeben mit aller Wahrhaftigkeit ausgeführt, was meine Sicht der Tätigkeit dieser Priester ist und was mein Verhalten nach ihrer Entführung war. Wenn Jalic nach Buenos Aires kommt, besucht er mich. Einmal haben wir sogar eine Messe konzelebriert. Er kommt, um mit meiner Erlaubnis Kurse zu geben. Bei einer Gelegenheit hat ihm der Heilige Stuhl angeboten, seine Entlassung zu genehmigen, aber er entschied, dass er bei den Jesuiten bleiben wollte. Ich wiederhole, ich habe ihn nicht aus dem Orden entlassen und ich wollte auch nicht, dass sie ohne Schutz bleiben. Also er hat alles so getan, um sie zu schützen. Soweit jetzt einmal diese Ausführungen, liebe Zuhörer unseres Radios. Ich komme soeben aus einer Sitzung, aus einer Besprechung, wo wir uns auch hinsichtlich der Finanzierung dieses Jahres Gedanken gemacht haben. Und ich möchte Ihnen die nicht vorenthalten. DRB Plus, hat man ursprünglich gesagt, wird uns 1 Million jedes Jahr kosten. Mittlerweile hat es hier bei den Sendetürmen eine gewisse Optimierung gegeben. Wir sprechen von Kosten in Höhe von 885.000 Euro derzeit. Man kann natürlich immer noch mehr Standorte und Türme aufmachen, dann, wie das Deutschlandradio es vorhat, dann wäre es erheblich teurer. Aber derzeit ist der Stand 885.000 Euro. In den letzten Jahren, das hat sich als finanzierbar gezeigt, weil die Spenden gewachsen sind, haben wir davon laufend jetzt schon 330.000 Euro aufbringen müssen. Also können Sie gut rechnen, dass wir jetzt noch insgesamt 500.000 Euro gut stemmen müssen, 550.000, und in diesem Jahr 2014 werden 300.000 davon anfallen. Weil Media Broadcast, die Betreibergesellschaft, bisher in die Vorfinanzierung gegangen ist, damit jetzt aber Schluss machen möchte und wir diesen Betrag aufbringen müssen. Das heißt, wir werden dann auf 630.000 Euro sein, wenn dieses Jahr vorbei ist, und haben uns dann dem Ziel von 885.000 schon angenähert. Allerdings müssen wir das in diesem Jahr und dann auch bleibend aufbringen. Ich gebe einfach so diese Zahlen weiter. Der Ausbau, der Umbau des Studios in München wird seit 5 Jahren schon fast aufgeschoben. Er wird uns auch nochmal, ist einfach unausweichlich, 150.000 Euro kosten. Wie ich schon gesagt habe, gebe ich Ihnen diese Zahlen weiter. Nehmen Sie es einfach mit ins Gebet hinein. Ich weiß natürlich, wie so oft, jetzt nicht konkret eine Lösung, wie wir das alles stemmen sollen. Es wurde dann überlegt, ja, sollen wir das an die bisherigen Zuhörer herantreten? Da gibt es viele, die spenden ja sowieso schon bis zum Limit. Soll man von einem zusätzlichen Opfer sprechen? Außenstehende, die bisher das Radio nicht können, haben wir wirklich im Herbst des letzten Jahres in sehr vielen Begegnungen angegangen. Die Resonanz war nicht sonderlich. Also es ist einfach so die Überlegung, wie man es dann einfach weiter angehen soll. Ich werde auf jeden Fall im Rundbrief, der dann im April erscheint, ausführlich über die Situation berichten. Am Schluss hat jemand gesagt, wir hatten ja schon ganz andere Herausforderungen. Ich denke nur den Bau des Medienhauses. Da mussten ja 2,5 Millionen aufgebracht werden. Wenn es das Radio der Mutter Gottes ist und wir unseren Job machen und uns wirklich bemühen, auch das, was wir bekommen, gut einzusetzen, wenn wir Spaß am Haushalten, wie wir es bisher schon getan haben, dann wird sie schon auch dafür sorgen, dass wir unser Auskommen haben. In dieser Zuversicht darf ich Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.